Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind seit Jahren die häufigste Todesursache bei Frauen. Viele dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen, wenn man die Symptome richtig erkannt und behandelt hätte. Zu diesem Thema habe ich mir Sigrid Schellhaas, feministische Heilpraktikerin, ins Gespräch eingeholt. Guten Tag, Frau Schellhaas.
Guten Tag.
Wenn ich jetzt so die typischen Symptome eines Herzinfarkts beschreiben würde, ist ja das normalerweise ein Stechen in der Brust, der in den linken Arm ausstrahlt. Aber wenn man jetzt sich so ein bisschen damit auskennt und ein bisschen nachfragt, haben Frauen andere Symptome bei einem Herzinfarkt als Männer? Was ist denn bei einer Frau eigentlich die klassischen Symptome von einem Herzinfarkt?
Also der Unterschied von den Männern und den Frauen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, dass bei Frauen das Nervensystem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, die Gefäße der Frauen werden im Stress verengt. Das heißt, was dann passiert, sind, dass Spasmen am Herzen entstehen, dass eine Dysfunktion entsteht, dass eine Erkrankung der kleinen Gefäße ist. Und das macht andere Beschwerden als bei den Männern. Bei den Männern haben wir es mit Arteriosklerose und mit Plaques zu tun. Also das heißt Gefäßverschluss durch Ablagerung. Männer haben dieses Gefühl von Enge in der Brust. Zum Beispiel bei Frauen ist es so, das erste Symptom ist Übelkeit. Das heißt, die klagen dann über Bauchschmerzen, über Übelkeit, über Schwindelgefühle, solche Geschichten. Das wird nicht als Herz-Kreislauf-Erkrankung wahrgenommen. Deswegen gibt es mittlerweile auch bei Sanitätern Ausbildungen, die darauf trainiert werden, die Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen zu erkennen. In der Regel ist es auch so, dass eine Frau, wenn die merkt, es geht ihr nicht gut, dass sie dann erst nochmal ihre Sachen in Ordnung bringt oder dass sie sich einfach Zeit lässt. Das ist ein Riesenfaktor, weil eigentlich ist es auch bei den Frauen so, dass sie halt so schnell wie möglich in die Klinik müssen und so schnell wie möglich klinisch behandelt werden müssen. Und deswegen kommt es zu mehr Todesfällen bei Frauen als bei Männern. Also das heißt, Frauen haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Männer, aber mehr Todesfälle als Männer.
Wenn man jetzt sich schon weiß, dass diese Symptome unterschiedlich sind, warum würden dann bei Frauen Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen trotzdem sehr häufig fehldiagnostiziert und zum Beispiel ein klassisches Stresssymptom diagnostiziert?
Weil das noch nicht gelehrt wird. Das ist nicht Lehrmeinung. Das kommt jetzt gerade so langsam in die Lehrmeinung in die Universitäten und in die bei den Sanitätern an. Das ist ein Bereich, der erst, also die Frau, die das alles ins Rollen gebracht hat, ist Professor Dr. Medvera Rignit-Zakrocek. Die ist die Pionierin der geschlechtssensiblen Medizin und die Gründungsdirektorin des Berliner Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité Berlin. Das war die erste, die das aus den USA mit hier nach Deutschland gebracht hat. Und das ist mittlerweile 20 Jahre her. Am Anfang hatte sie sich sehr schwer getan damit. Und mittlerweile gibt es aber noch Kliniken, soviel ich weiß, ist Bielefeld, Marburg, Leipzig. Die haben jetzt Gendermedizin und die Universität hier in Frankfurt, die haben eine extra Abteilung für Gendermedizin, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt, das ist noch ein Bereich, der neu ist. Das heißt, wir haben es hier mit einer patriarchalischen Medizin zu tun. Das ist die Grundlage all dessen. Medizin wird orientiert sich an Männerkörpern und nicht an Frauenkörpern. Und langsam, und da geht es nicht nur um Herz-Kreislauf-Erkrankung, sondern um ganz viele andere Geschichten auch, wird klar, dass Frauen einfach einen anderen Zellstoffwechsel haben. Die haben eine andere Zellinformation und Körper von Frauen arbeiten anders als Körper von Männern.
Wenn man jetzt so ein bisschen nachschaut und sich mit dem Thema beschäftigt, trifft man ja auch auf den Begriff des Gender Data Gap. Könnten Sie für die Zuhörenden mal kurz umschreiben, was dieser Begriff bedeutet in der Praxis?
Oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich den interpretieren kann, den Gender Data Gap. Das ist eine bestimmte Art, wie Studien angeguckt werden und so weiter. Ich kann es Ihnen körperlich erklären, aber ich kann es Ihnen nicht wissenschaftlich erklären.
Dann ist ja vielleicht mal die bessere Frage, wenn man diesen Begriff hat, diesen Gender Data Gap Begriff, wie wirkt er sich denn auf die Behandlung von Frauen aus in der Praxis?
Na, ich sag mal zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben, ne? Also in der Regel ist es so, dass Frauen ja mehr zum Arzt gehen als Männer. Das ist ja schon mal das Erste. Das heißt, Frauen sind in der Versorgerrolle immer noch in unserer Gesellschaft und kümmern sich darum, dass sie auch funktionieren. Sowohl auch Frauen, die beruflich also Karriere machen, insbesondere Frauen, die beruflich Karriere machen, als auch Frauen, die sich um ihre Familien, also in der Familienfürsorge sind, in jeder Beziehung. Das bedeutet, die gehen zum Arzt, dann wird gesagt, hier, es gibt Herz-Kreislauf-Probleme, dann bekommen sie Medikamente. Diese Medikamente, die sie verordnet bekommen, sind an Männern getestet worden. Zum Beispiel, man nimmt Mäuse und nimmt männliche Mäuse oder man hat den Mäusen die Eierstöcke entnommen, damit sie keinen Zyklus haben, weil die Forschung in der Medizin das Problem hat, in Zyklen zu erkennen, was da wirklich gebraucht wird. Das ist das eine Thema. Das heißt, eine Frau hat immer Zyklus und im Zyklus ist der Stoffwechsel unterschiedlich bei einer Frau. Jetzt haben wir eine Leber bei einer Frau, die arbeitet anders als die Leber bei einem Mann. Das heißt, die Frauenleber muss im Zyklus mit den Hormonschwankungen klarkommen und muss andere Bausteine produzieren für Schilddrüse, für Geschlechtshormone und so weiter als Männer. Das bedeutet, Medikamente, die Frauen verordnet werden, werden in der Regel halb so schnell abgebaut wie Medikamente von Männern. Das bedeutet, die Wirkung der Medikamente ist viel intensiver als bei Männern. Das betrifft nicht alle Medikamente, aber gerade bei den Herz-Kreislauf-Geschichten ist es eine spannende Geschichte, weil schnell verordnet wird, viele Medikamente verordnet werden und dann eher immer noch weiter die Nebenwirkungen, also man versucht die Nebenwirkungen der Medikamente dann durch weitere Medikamente zu verhindern oder zu unterdrücken. Und dadurch entsteht eigentlich eine Überdosierung von Arzneimitteln.
Wenn ich
was
aber
ja auch Folgewirkungen hat, weil die haben ja alle irre viele Nebenwirkungen, ne? Letztendlich.
Mhm. Und wenn ich jetzt auch zum Beispiel auf Medikamentenstudie mir anschaue, da sind auch größtenteils Männer und Frauen gleich vertreten oder in einem einigermaßen ausgeglichenen Verhältnis. Aber in den Ergebnissen wird dann nicht mehr nach Männern oder Frauen oder auch nicht nach den Hormonhaushalten systematisch aufgeschlüsselt, hat das dann auch nicht, genau. Hat das nicht auch noch Auswirkungen auf den männlichen Patienten, wenn er ein Medikament quasi standardmäßig verabreicht bekommt, was eigentlich auch an Frauen mitgetestet wurde und deren hormoneller Kreislauf ganz anders ist? Hat das nicht eine riesige Auswirkung auch auf den männlichen Körper?
Das ist eine interessante Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, zum Beispiel, also eins, was mir aus der männlichen Sichtweise bekannt ist, wo dieses Gender eine interessante Sichtweise hat, ist, dass Männer, wenn sie depressiv werden, aggressiv werden und dann anders behandelt werden müssen und dass auch bei Männern nicht erkannt wird, dass da ein Problem auftaucht, was einfach ein Geschlechtsthema ist. Bei Frauen, wenn sie depressiv werden, was früher erkannt wird und die da besser begleitet werden, bestimmte Symptomatiken haben, die man aber auf Männer nicht übertragen kann. Die Frage, wenn Frauen mit, also das Problem hier jetzt bei der Arzneimitteltestung ist, dass die Interaktion mit Zyklus oder Hormonen nicht mit untersucht werden. Das ist bei Männern anders, weil die haben diesen Zyklus nicht. Die haben zwar auch einen kleinen Zyklus, die haben auch eine Veränderung, wenn sie in die Wechseljahre, also wenn Männer in die 50er, 60er Jahre kommen, verschieben sich ja die hormonellen Strecken auch. Das heißt, damit dem müsste man eigentlich auch Rechnung tragen. Aber diese starken Interaktionen mit Zyklus und Hormonen, und da müssen Sie von ausgehen, es geht jetzt nicht nur um Geschlechtshormone, sondern es geht auch um die ganzen Stresshormone zum Beispiel. Ja, es geht um Cortisole, es geht um Adrenalin, um Noradrenalin und so weiter. Weil alles zusammen macht den Zellstoffwechsel aus. Alle zusammen, wie sie tagtäglich im Zyklus arbeiten, hat was damit zu tun, wie Medikamente verarbeitet werden und nicht verarbeitet werden. Und das ist bei Frauen einfach viel differenzierter, so würde ich das nennen. Ne?
Sie haben ja jetzt auch schon den hormonellen Haushalt angesprochen, die hormonellen Zyklen aufgrund des natürlichen Kreisläufe, die Zyklung in der weiblichen Gesundheit. Da gibt es ja immer noch sehr viele Tabus rund um typischerweise Frauenkrankheiten, in Anführungszeichen, sei es Regelschmerzen oder so ein Spaß. Worum oder weshalb gibt es die immer noch, obwohl die knapp 50% der Bevölkerung unter diesen Problemen irgendwann im Laufe ihres Lebens leiden wird? Weshalb gibt es die immer noch?
Ja, einerseits, also ich komme jetzt aus der feministischen Frauenbewegung und das war etwas, was uns vor vielen Jahren überhaupt auf den Weg gebracht hat, zu verstehen, was Zyklus eigentlich ist, was da passiert. Wir haben Pflanzenforschung gemacht, wir haben geguckt, was haben die Frauen früher für Pflanzen genommen, wie haben sie auf Zyklusbeschwerden reagiert, wir haben in der Frauenbewegung auch Geschlechtsorgane anders interpretiert. Wir haben all diese Geschichten jetzt nur mal so ganz kurz abgekürzt. Das ist schon immer unser Thema und wir arbeiten schon immer in dieses Feld rein und versuchen immer Frauen da drin zu empowern und zu unterstützen, dass sie sich selbst helfen können. Und wir haben schon immer gesagt, Menstruationsschmerzen müssen nicht Menstruationsschmerzen sein. Man kann da sehr wohl mitarbeiten. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die sehr reduziert wird auf Tabletten, sage ich jetzt mal. Ja, also wenn junge Mädchen Menstruationsschmerzen haben, kriegen sie die Pille oder sie kriegen Paracetamol oder Ibuprofen. In meiner Praxis ist es so tagtäglich, dass mir Frauen begegnen, die Unmengen von Schmerzmitteln nehmen. Jetzt ist die große Frage, warum wird es nicht wahrgenommen als Problem? Wenn ich eine Frau habe, die berufstätig ist und im Job funktionieren will, dann ist es hinderlich, sich ein bisschen differenzierter mit dem Zyklusproblem auseinanderzusetzen. Das ist sicherlich eins. Also ich sage jetzt mal patriarchalisch. Frauen haben versucht, sich der patriarchalen Welt anzupassen. Das gibt's ja. Es gibt ja sogar in den Gewerkschaften gab es dann die Forderung, dass Frauen, wenn sie menstruieren, 2 Tage frei kriegen. Das ist dann wieder verworfen worden, weil die Gewerkschaftsfrauen Angst hatten, dass dadurch die Frauen Schwierigkeiten bekommen in ihren Jobs, wenn ihnen das zugestanden wird, dass sie dann eher nicht genommen werden, als genommen zu werden in bestimmten Berufen. Das ist so das eine. Das andere ist, auf was Sie gerade stoßen, ist das Feld der Endometriose. Endometriose ist eine Erkrankung, die sich immer noch nicht erklärt. Frauen, die Endometriose haben, haben sehr starke Menstruationsbeschwerden. Vor 20 Jahren war Endometriose so ein Nebenfeld. Mittlerweile kriegen wir mit, dass es immer mehr Frauen gibt, die dahingehend auch diagnostiziert werden, insbesondere junge Frauen. Das ist ein großer Bereich, wo es ja auch Forschung gibt, aber die Forschung bezieht sich nur auf den Schmerz und auf die Entzündung und auf den Kinderwunsch, also im Rahmen der Kinderwunsch, also Frauen, die Endometriose haben, haben Probleme, schwanger zu werden. Und da ist die Kinderwunschindustrie am Laufen. Das bedeutet, da muss man rausbekommen, wie kann man mit Endometriose umgehen, damit Frauen schwanger werden können. Und da hat die Forschung eigentlich erst angefangen. Aber sie ist nicht so gelaufen, dass man geguckt hat, was ist denn die Ursache von Endometriose? Wie können wir da den weiblichen Körper unterstützen, dass er wieder in einen Nicht-Endometriose-Zustand kommt. Und da ist die ganze Medizin ganz am Anfang. Also was diskutiert wird, ist, dass da zum Beispiel endokrine Disruptoren auch eine Rolle spielen. Das heißt hormonähnliche Substanzen in unserer Umwelt, die mittlerweile ja sowohl in die Fertilisation der Männer als auch in die Fertilisation der Frauen Auswirkungen hat. Und das diese endokrinen Disruptoren Teil dessen sind, warum Frauen so in dieses Krankheitsbild reinkommen.
Sie haben jetzt ja auch die Schwierigkeiten angesprochen, die mit den Frauen zu tun haben, wenn sie Regelschmerzen zum Beispiel haben und eigentlich zu Hause bleiben müssten. Wir haben jetzt nicht unbedingt auf das Zuhausebleiben im Krankheitsfall, sondern den eigentlichen Arztbesuch mal schauen. Wie erleben denn Frauen einen Arztbesuch, wenn sie aufgrund von Regelschmerzen oder aufgrund anderer, vor allem weiblicher Krankheiten nicht ernst genommen werden? Wie wirkt sich das denn auf das Wohlbefinden der Frau aus, nicht nur auf das physische, sondern auch das psychische Wohlbefinden? Was gibt es denn da für Fälle, die ihm bekannt sind.
Sie müsste irgendwie damit klarkommen und dann lieber noch mehr Schmerzmittel nimmt oder anstatt sich zu überlegen, was sind die Ursachen für meine Beschwerden. Also wie gesagt, die Zyklen von Frauen sind sehr stark auch mit abhängig von Stressfaktoren. Da gibt es jetzt die Psychoneuroimmunologie, das ist eine neue Richtung innerhalb von der Medizin, die sehr spannend ist, die das endlich mal zusammenbringt mit großen Studien, die gemacht werden, wo geguckt wird, wie bestimmte Stresssituationen in die hormonellen Strecken der Menschen, insbesondere auch der Frauen, was die da drin für Auswirkungen haben und wie das System, der Körper darauf reagiert. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und aus dieser Forschung weiß man auch, dass Verfahren wie zum Beispiel, was nennen wir denn da mal, Achtsamkeitstraining und diese ganzen Geschichten, die jetzt ja auch viele mittlerweile machen, dass sie mehr so gucken, wie ihre Körper wieder in einen Ruhezustand kommen, dass es eine Rolle spielt, wie dann insgesamt auch die Stoffwechsel sich verändern. So. Aber wir sind in der Medizin, die einfach im Labor guckt und nicht im Gesamten guckt. Und das ist etwas, was jetzt langsam, weil wir an die Grenzen stoßen, wo das nicht mehr erklärbar ist und oder nicht mehr heilbar ist, außer dass man die Symptome unterdrückt, wo auch neue Felder sich auftun und was Neues passiert und langsam eine Offenheit entsteht, die Möglichkeiten bietet, da anders mit umzugehen. War das jetzt eine Antwort?
Ich glaube schon. Weil, okay. Wie Sie auch angesprochen haben, Achtsamkeit wird des Öfteren gemacht, aber es gibt immer wieder Fälle, wo zum Beispiel Frauen mit, was jetzt Thema des Ganzen oder Ursprung des ganzen Themas ist, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt, aufgrund von ihres behandelnden Arztes eher mit einer psychologischen Krankheit diagnostiziert Richtig. Werden, als mit einer körperlichen Krankheit. Ja. Warum werden Frauen so häufig mit auf diese Art und Weise fehlgeleitet oder fehlgeleitet diagnostiziert? Ist das so der Fehlschluss, Frauen leiden häufiger unter psychischen Krankheiten, deswegen eine Krankheit einer Frau muss psychologischen Ursprungs haben oder woran liegt das?
Ich kann Ihnen das ehrlich gesagt nicht erklären. Ich kann es nur mit ganz groben Geschichten wie Patriarchat und Matriarchat und so weiter von einem feministischen Standpunkt aus nochmal angucken. Wie ernst nehmen sich Frauen in ihrer Befindlichkeit? Ne? Wie ernst nehmen sich Frauen in dem, was sie brauchen? Wie schaffen Frauen sich Freiräume, in dem sie sich wieder regulieren können zum Beispiel? Was für ein Gefühl? Ich bin groß geworden mit den Worten Menstruationsschmerzen. Also ich sag mal, ich bin jetzt 70, ja, aber als ich das erste Mal geblutet habe, sagte meine Mutter zu mir, oh schrecklich, jetzt blutest du, jetzt kommt der Schmerz, wir Frauen leiden einfach darunter, fertig. Und dann wächst man in dieses Feld rein und denkt, ja, es ist normal, Menstruationsschmerzen sind Menstruationsschmerzen, da kann man nichts machen, außer viel Tabletten nehmen, wenn man sie denn verträgt. Aber eine Forderung zu stellen und zu sagen, hier, wenn ich in die Menstruation reingehe und ich brauche für einen Moment mal einen anderen Raum, in dem ich mich regulieren kann, in dem ich meine Systeme regulieren kann. Und das auf dem Arbeitsplatz, die andere Diskussion heute ist die ganze Geschichte mit den Wechseljahren. Frauen, die im Job sind und ihre Wechseljahressymptome unterdrücken müssen, statt zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Zeitphase meines Lebens, wo mein Körper sich umstellt, das braucht einfach ein bisschen Zeit und ich muss da ein bisschen mitspielen und so. Es ist immer das gleiche Thema. Und dann sind wir bei Herzinfarkt, also bei Herzinfarkt ist ja wie chronische Erkrankung der Endpunkt einer Entwicklung, die vorher nicht wahrgenommen und nicht reguliert wird, ja. Also wann kriege ich einen Herzinfarkt, wenn mein Herz überfordert ist, wenn es das nicht mehr schafft, wenn die Gefäße zu eng sind, wenn der Stress zu groß ist, wenn der Blutdruck zu hoch ist. Ich muss dann anfangen, wenn der Blutdruck anfängt zu schwanken, wenn ich merke, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Aufmerksamkeit. Was hilft mir denn, aus den Stresssymptomen rauszukommen und so weiter? Ne? Ja, So würde ich das beschreiben.
Also würden Sie der Diagnose zustimmen, dass unser Bild von Frauen, wie Frauen typischerweise in der Gesellschaft wahrgenommen werden, eigentlich die Grundlage der Diagnose für Frauen darstellen und nicht eigentlich das medizinische Bild, was einem als Arzt entgegentritt, so als quasi als Diagnose?
Das medizinische Bild ist nicht getrennt von dem, wie die Gesellschaft wahrnimmt. Die Medizin ist immer eine Medizin der Gesellschaft, die sie braucht. Also das ist Medizin ist nicht losgelöst von der Gesellschaft, wie sie sich organisiert und mit welchem Leistungsanspruch sie arbeitet. Weil es geht darum zu funktionieren. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir zu funktionieren haben. Und das ist der Alltag. Wir nehmen Tabletten, um zu funktionieren. Es geht nicht darum, die Systeme auszugleichen und zu gucken, dass sie im Gleichgewicht sind und wir einen gesunden Körper haben. Es geht darum, einen Körper zu haben, der funktioniert. Und das ist das Hauptthema, glaube ich, in unserer Industriegesellschaft. Ja? Und wir sind weit davon entfernt, ich mache mal so ein anderes Feld auf. Früher war es so, oder wenn wir jetzt mit Frauen zu tun haben, die aus anderen Kulturen hierher kommen, früher war es so, dass über Generationen hinweg Frauen bestimmtes Wissen zur Heilung an die nächste Generation weitergegeben haben. Und die Frauen wussten, wie sie, welche Tees sie trinken müssen, wenn sie Menstruationsschmerzen haben oder mit was sie Zyklus unterdrücken können oder mit was sie es fördern können, dass sie Kinderwunsch haben und so weiter und so fort. Das ist alles weg. Heute haben wir Paracetamol, Ibuprofen, Antibiotika, Punkt. Ja, und nicht mehr dieses große Feld von vielen Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann.
Bräuchte es dann auch eine andere Form der Ausbildung von zum Beispiel Ärzten und Pflegepersonal? Denn Sie haben es ja schon vorhin genannt, die Gendermedizin, sollte das ein fester Bestandteil im Studium, in der Ausbildung werden bei Pflegepersonal und bei Ärzten?
Das auf alle Fälle. Ich finde, das Wissen der Gendermedizin, und es umfasst nicht nur Herz-Kreislauf, das ist Leber, das ist Niere, das ist Stoffwechsel und. Dieses Wissen muss in die Ausbildung der Ärzte, unbedingt, an den Universitäten unbedingt. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist die Psychoneuroimmunologie, dass die mehr hier in Deutschland ankommt. Die ist an der Universität in Innsbruck, die haben da ein Forschungsinstitut. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, und das ist eigentlich vor der Medizin, ich finde, in den Schulen sollten die Kinder nicht nur einfach lernen, da ist jetzt ein Eierstock und da ist eine Gebärmutter und Anatomie oder so, ne? Sondern in den Schulen sollten Kinder schon lernen, wie ein Körper funktioniert, also wie ein Körper arbeitet und auch schon was zur Hand bekommen, dass sie mit den Befindlichkeiten, dass sie einen Zugang haben zu ihren Befindlichkeiten und mit ihren Befindlichkeiten auch schon arbeiten können. Das sollte schon in der Schule passieren, weil der Anfang ist, dass ich mich selbst fühle und mich selbst ernst nehme in dem, was ich fühle und mir die Hilfe hole, die ich für mich brauche, bevor ich zum Arzt gehe und krank bin und medizinische Versorgung brauche. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das gab es auch einen Forschungsbericht des RKIs, also des Robert-Koch-Institutes, der zwar sagte, Frauen leben länger, dafür aber des Öfteren in einer schlechteren Gesundheit, aber des Öfteren zum Arzt gehen als Männer, da Männer einen recht schlechteren, wie es in den Papieren ist, einen schlechteren Zugang zu ihrer eigenen Gesundheitserfahrung haben. Würden Sie sagen,
ein klassisches Beispiel, als das mit dem Test, mit dem, der Test auf Prostata angefangen hat, als sie angefangen hatten zu testen, sind die in die Baumärkte gegangen mit Informationsständen und haben die Frauen, die ihre Männer begleitet, Frauen, die ihre Männer begleitet haben, angesprochen darauf, dass die Männer sich diesem Stand zuwenden und was lernen über diesen Test, der gemacht wird im Zusammenhang mit Prostata. Ja, Frauen gehen schneller zum Arzt, kriegen viel, viel mehr Medikamente und nehmen diese Medikamente auch, ohne nachzufühlen, ob es ihnen damit besser oder schlechter geht. Sondern sie nehmen es, weil sie denken, es ist notwendig, dass ich die nehmen muss. Und das ist ein Thema, weil sonst würde vielleicht auch der Arzt oder die Ärztin individueller mit der Frau umgehen. Abgesehen davon, dass ja langsam auch in der wissenschaftlichen Medizin oder wie man sie nennen mag, in der evidenzbasierten Medizin der Blickwinkel auf die individuelle Medizin immer größer wird, ja.
Da ist ja auch die andere Frage, wie kann eine medizinische Praxis oder eine behandelnde Praxis aussehen, die auch auf andere Formen der Diskriminierung mit eingeht, also intersektional denkt, jetzt wenn man den Stichwort mit eingibt, Sie haben ja schon den Migrationshintergrund angesprochen, ja. Da gibt es Formen von, dass sexuelle Minderheiten doch eher weniger bereit sind, zu manchen Ärzten zu gehen, dass transgeschlechtliche Personen öfters Diskriminierungserfahrung haben, dass vor allen Dingen Frauen in der arbeitenden Bevölkerung oder vor allen Dingen in der arbeitenden Klasse schlechtere Zugang zu Wissen und zur Behandlungspraxis haben. Wie könnte da eine Behandlungspraxis aussehen, die diese Form von Diskriminierung mitdenkt?
Also das Erste ist, Patientinnen in Deutschland, Patienten und Patientinnen in Deutschland haben viele Rechte und die sollten sie wahrnehmen, aber es ist ihnen teilweise gar nicht bewusst. Ne? Also das heißt zum Beispiel medizinische Aufklärung, in jedem Fall jeder Arzt oder jede Ärztin muss über seine Behandlung und die Naturheilkundler übrigens auch, die Heilpraktiker, ganz klar sagen, was hat es für einen Sinn, was kommt dabei heraus, was für Folgen hat es, was für Nebenwirkungen hat es und so weiter. Das ist das eine. Das zweite ist, in der Ausbildung, dass dieser Gender-Aspekt in der Ausbildung in jeder Richtung implantiert wird. Also, dass der einfach Fakt ist, dass der in den Universitäten einfach ganz klar mitgedacht wird und mit gelehrt wird. Das ist was ganz Wesentliches, aber so, ich komme auch aus der ich bin auch Patientensprecherin und wir sollten es nicht unterschätzen. Wir haben ein medizinisches System, was ja eigentlich eine Dienstleistung ist. Das bedeutet, wenn die Menschen, die das medizinische System nutzen, darin Forderungen stellen, reagiert dieses System auch auf diese Forderungen. Und das sollten wir tun, in jeder Beziehung. Und ich meine, aus der Praxis, aus der Beratungspraxis weiß man, ach, da ist der Arzt so und so, der spricht auch Farsi oder der Arzt so und so, der kommt aus Saudi-Arabien oder keine Ahnung was, oder wir haben türkische Ärztinnen und Ärzte, oder dann gehen die Leute natürlich zu den gleichsprachlichen Medizinern und Medizinerinnen hin. Und genauso ist es auch im Gender, dass man natürlich dorthin geht, wo man sich Geheimtipp untereinander gibt, man sich das weiter und sagt, da sind die und die Ärztinnen und Ärzte, die haben ein offenes Ohr dafür, die haben Ahnung davon, die können damit umgehen, dann gehe ich dahin, weil ich von denen anders wahrgenommen werde.
Jetzt sind ja zu Themen mit Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem der Begriff Gender ist in den letzten Jahren zu einem großen Kampfbegriff geworden. Ja. Sehen Sie da eine Gefahr für eine eigentlich heilende medizinische Praxis in dieser Verschiebung des Diskurses auf der rechten Seite? Gibt es da aus Ihrer Sicht Gefahren für eigentlich alle Patientinnen in Deutschland?
Absolut. Ja, natürlich. Also das, was jetzt sich in den letzten Jahren bewegt hat, in eine andere Offenheit rein, fängt gerade wieder an, sich langsam zu verschließen. Ja klar, das ist total gefährlich. Und in jeder Beziehung. Also ich würde das auch nie an bestimmten Religionen und so weiter festmachen, zum Beispiel. Ne? Aber meiner Meinung nach hatte schon was mit Herrschaftsdenken zu tun und auch mit einem patriarchalischen Denken. Also was da sehr massiv und sehr deutlich wird, ja. Es geht um Macht, letztendlich, ja.
Um das Gespräch jetzt nicht allzu negativ enden zu lassen, Sie haben ja eben die Patientenrechte schon angesprochen. Wenn ja. Sie einen Tipp geben, jetzt nicht nur an Frauen, sondern an alle Patientinnen, wenn es um das Thema Gesundheit geht, was wären da so Ihre großen Tipps, die Sie allen mitgeben würden?
Eine ganz, ganz einfache Lösung. Alles, was ich tue, alles, was ich verordnet bekomme, egal von wem, also von Naturheilkundlern, von evidenzbasierten Medizinern und Medizinerinnen, alles muss meine Befindlichkeit und nicht nur meinen Körper, muss meine Befindlichkeit verbessern. Und wenn es das nicht tut, es ist mein Körper und ich entscheide für meinen Körper, wie ich mich in meinem Körper wahrnehmen und fühlen will, und was mein Körper braucht. Und es kann ganz unterschiedlich sein, ja. Aber das ist ausschlaggebend, weil es geht um mich und es geht nicht um evidenzbasierte Medizin oder es geht nicht um Naturheilkunde und, sondern es geht einfach nur alleine um mich. Und ich habe das Recht, das zu fordern. Als Patientin oder als Patient habe ich das Recht einzufordern, dass die Menschen mit mir so umgehen, dass sie meinen Willen wahrnehmen und den akzeptieren.
Also kurz zusammengefasst, eine Kombination aus mehr auf den eigenen Körper hören, auf die eigene Gesundheit hören und vom Recht auf körperliche Selbstbestimmung, egal ob jetzt Mann oder Frau oder non-binär, einfach davon Gebrauch machen, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt.
Genau, wir haben Patientinnenrechte, die beinhalten körperliche Selbstbestimmung. Ja, und das ist ein Gut, was lange erkämpft worden ist und was wir sehr, sehr, sehr ernst nehmen sollten. Das ist ausschlaggebend. Also ich mache mal ein anderes Beispiel in der Medizin, in der Krebsmedizin zum Beispiel jetzt langsam, meiner Meinung nach, dass viel mehr Frauen mittlerweile in dem Bereich ausgebildet sind und in diesem Bereich arbeiten, kommt der Begriff der Befindlichkeit langsam als messbarer Faktor mit in die Therapie rein, langsam. Vorher war das Wort der eigenen Befindlichkeit überhaupt nicht präsent. Da geht es um Studien, da geht es um Prozente, da geht es darum, dass man eine Therapie macht, weil die vielleicht das Leben noch mal um 3-4 Monate länger verlängert, aber egal wie der Zustand des Menschen dann ist, so, ne? Das verändert sich gerade. Und ich denke, unsere Befindlichkeit, darum geht es doch eigentlich. Also in der Medizin geht es darum, wie es mir geht, psychisch und körperlich. Und das sollte man auch nicht voneinander trennen. Und das ist der Fokus. Ja.
Das war für uns im Interview Sigrid Schilhas, feministische Heilpraktikerin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Dankeschön für das Interview.